Der Predigtext, der für diesen Sonntag vorgeschlagen ist, steht im Propheten Jona im 4. Kapitel und wir wollen miteinander dieses 4. Kapitel lesen. Jona Kapitel 4. Das aber verdroß Jona sehr und er war zornig und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Land war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach: Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Gott der Herr aber ließ eine Staude wachsen, die wuchs über Jona, dass sie Schatten gäbe seinem Haupt und ihm Hülfe von seinem Unmut. Und Jona freute sich sehr über die Staude. Aber morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach die Staude, dass sie verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach: Ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona: Meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Und er sprach: Mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach: Dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast, hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Himmlischer Vater, im Namen Jesu Christi sind wir an diesem Morgen hier zusammengekommen und es ist uns ein Geschenk, dass wir hier zusammen sein dürfen. Denn wir wollen gerne dich ehren. Wir wollen gerne dich groß machen. Wir wollen gerne deinen Namen und deine Person in der Mitte stellen. Und nicht nur ganz für uns persönlich, sondern auch im Raum dieser Gemeinde, an diesem Ort, in diesem Land. Und wir danken dir, dass das möglich ist. So preisen wir dich, unseren Gott, deiner ganzen Macht, deiner Kraft, deiner Schönheit, deiner Weisheit. Wir preisen dich über deine Gnade, deine Liebe, deine Barmherzigkeit. Wir ehren dich. Und wir danken dir, dass wir auch an diesem Morgen Worte von dir hören dürfen. Was wären wir ohne deine Worte? Und wir merken es und wir spüren es und wir wissen es. Wir leben Tag für Tag von deinen Worten, durch die du uns ansprichst, erreichst, unseren geistlichen inneren Menschen aufbaust, stärkst, nach vorne bringst, korrigierst. Und das erbitten wir auch für diesen Vormittag. Lass dein Wort, was wir gelesen haben, lass dein Wort, was wir ausgelegt bekommen, sich mit unserem Geist, unserer Seele, unserem Herz, unserer Person verbinden. Und sprich du durch deinen guten, heiligen Geist zu uns. Wir wollen dir herzlich danken, Friedrich Parzani in unserer Mitte. Wir wollen dich für ihn bitten, dass du ihn segnest, auch für uns und für die, die mit uns über den Stream verbunden sind. Wir vertrauen dir nicht nur hier unseren Gottesdienst mit den Erwachsenen an, sondern auch den Gottesdienst mit den Kindern in den unterschiedlichen Gruppen. Legen diesen ganzen Tag in deine Hand an diesem Ort. Du bist unser Herr, unser Gott, deine Augen sind offen. Wir befehlen uns dir und deinem Schutz und deiner Wirkung an. Wir preisen dich. Wir beten dich an. Wir geben dir, unserem Gott, Lob, Anbetung, Ruhm und Ehre. Amen.
Ein Prophet ist sauer auf Gott. Das ist doch mal ein Thema für eine Predigt. Da aber verdroß Jona sehr und er ward zornig, heißt das da. Worüber war der zornig? Ich meine, davor wird das erklärt im 3. Kapitel. Nach wiederholten Verweigerungen hat Jona sich aufgemacht, was zu tun, was Gott ihm befohlen hat, nach Ninive zu ziehen. Das war der Urauftrag. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige gegen sie. Das ist sowieso schon ein bisschen schwierig, wenn man gegen Leute predigen soll. Predige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Das ist im ersten Kapitel der erste Satz und der Auftrag. Dann Flucht, abgetaucht, vom großen Fisch gefressen, ausgekotzt, weil ungehorsame Propheten bekommen auch Fischen nicht. Und dann Kapitel 3, es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf, ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen, eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Hey, bin ich froh, dass ich nicht Jona bin und eine solche Botschaft hatte. Ist ja furchtbar. Ist das Evangelium? Nein. Noch nicht mal eine Begründung. Nur einfach 40 Tage ist der Laden hier kaputt. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle groß und klein den Sack der Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab, hüllte sich in den Sack, setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh. Wie das mit den Kühen gemacht haben und den Socken, das Säcken, das hätte ich auch gesehen. Und sollen heftig zu Gott rufen. Und ein jeder kehre um von seinen bösen Wegen und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Jetzt kommt das Ergebnis. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihren bösen Wegen, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Das aber verdroß Jona sehr und war zornig. Was hatte der für ein Problem, der Jona? Der hätte doch jetzt eine Party machen können, ein Jubelfest. Sowas wie eine armselige Predigt und sowas wie Erweckung als Ergebnis. Na, ich hätte ja gesagt, das ist doch nicht das Evangelium, zu sagen, 40 Tage ist alles kaputt. Ja, das ist doch nur das Gesetz, das ist doch nur Gericht, das ist doch nur Drohung. Kann das denn was bewirken? Da muss man doch sagen, ja gut, und wenigstens kehrt um und Gott wird. Das wird gar nicht berichtet. Der hat nur Fakt. Gott hat keinen Spaß an dem, was er tut. Er wird Gericht halten und in 40 Tagen ist er Schluss. Warum ist er sauer? Er ist sauer auf Gott, weil er sagt, wie stehe ich jetzt da? Wie stehe ich jetzt da? Na? Die werden doch garantiert wieder sagen, wo ist denn das? Laut gebellt, nichts gekommen. Hunde, die bellen, beißen nicht. So sind die Propheten. Die versuchen zu drohen, den Menschen mit dem Höllenhund sie in den Himmel zu treiben. Aber natürlich passiert nichts. Das ist wie mit den Besitzern von großen Hunden, vor denen man Angst hat. Die sagen ja, aber der tut nichts. Der tut nichts. Und so ist das, sie drohen mit dem Gericht Gottes. Aber der tut nichts. Wie stehe ich da? Das ist doch, das abgesagte Gericht, das ist doch völlig missverständlich. Und naja, hat er nicht irgendwie auch recht? Es ist ja in der Geschichte nicht bekannt geworden, dass diese Erweckung nachhaltig gewesen wäre in Ninive. Und wir wüssten nicht, dass Ninive zum Glaubenszentrum geworden ist für den Rest der Welt, diese Hauptstadt der Welt, des Weltreiches, das 8. Jahrhundert. Wir lesen nicht, dass das so durchgeschlagen ist, dass von dort an nun alle Buße getan haben in der ganzen Welt, die Weltmission. Wer kennt diese Stadt und alles, was an Herrschaft von dort ausging, nur als gottlos kaputt. Und sie haben schließlich auch Israel kaputt gemacht, 722 Nordreich zerstört, Assyrer. Hat denn Jona nicht recht gehabt? Ergebnis ist doch nur kurzes Strohfeuer. Und dann geht die alte Melodie weiter, gottlos, ja, Gott tut nichts, der tut nichts. Da verdross Jona sehr und er war zornig. Das war jetzt der Zorn des Propheten und nicht der Zorn Gottes. Vom Zorn Gottes ist ja hier heftig die Rede. Hier der König aus Ninive sagt vorher, dass er sich vielleicht reut Gott. Ist. Und er kehrt um und er wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Wo ist der Ärger des Propheten? Der Ärger des Propheten ist die Reue Gottes. Kann Gott etwas bereuen? Der König von Ninive spekuliert darauf. Sagt, vielleicht reut Gott sein angedrohtes Gericht. Und er bläst das nochmal ab. Das tut er. Er tut es auch, nachdem Ninive Buße tut. Unerhört diese Umkehr, diese Erweckung. Das ist der Traum jedes Evangelisten. Seine ganze Stadt, inklusive der Regierung. Das ist ja das Hammermäßigste, dass auch der König in Sack und Asse Buße tut und alle auffordert, es gilt jetzt nur Umkehr von den bösen Wegen und Hinkehr zu Gott. Aber wie ist das mit der Reue Gottes? Kann Gott etwas bereuen? Wer etwas bereut, da haben wir doch ganz klar im Kopf, ich hab's vorher nicht richtig gesehen. Ich hab's gut gemeint, aber ich hab's halt nicht richtig gesehen. Und deshalb habe ich Dinge gedacht und gesagt und getan, die ich jetzt bereue, nachdem ich sehe, wie es sich weiterentwickelt hat. Das passt sehr zu uns Menschen, die aber halt oft in bester Absicht nicht wissen, was wirklich Sache ist und was wirklich nötig ist. Und dass wir in besten Absichten oft das Falsche tun. Aber Gott, da gilt doch der Satz aus dem Römerbrief, den Paulus geschrieben hat. Gottes Gnade und Berufungen und Gaben können ihn nicht gereuen. Das ist doch mal sowas wie klar. Römer 11, Vers 29. Gottes Berufungen und Gaben können ihn nicht bereuen. Das sagt er auch gerade und insbesondere für die Berufung und die Gnade, die er dem Volk Israel gegeben hat, mit der gewissen Zusage, trotz allen Ablehnungen, trotz allem Auf und Ab in der Geschichte, Gott wird mit seinem Volk Israel am Ende zu seinem Ziel kommen und ganz Israel wird den Messias erkennen. Nein, seine Gaben und Berufungen können ihn nicht bereuen. Nun habe ich leider nicht die Zeit, alles mit Ihnen zu lesen, aber für einen kurzen Durchgang durch die Geschichte reicht es doch, muss es reichen heute Morgen, denn das mit der Reue Gottes ist einfach abgrundtief und erstaunlich. 1. Mose 6, Vers 6 und 7 heißt es, Gott gereute, dass er den Menschen geschaffen hatte. Es gereute ihn. Es tat ihm leid. Nachdem er sah, wollte sein wie Gott, wie das alles zerfällt, Brudermord, Eskalation, die Lawine der Gottlosigkeit und Gott entfremdet, rollt. dann bereute es Gott, dass er den Menschen geschaffen hat. Und er lässt die Sintflut kommen. Noah und seine Familie findet Gnade vor Gott. Ist nicht alles aus, aber es ist doch furchtbar und schrecklich, dieses Gericht. Gott reut es. Blättern wir weiter im zweiten Buch Mose, Sinai. Israel hält die Abwesenheit des Mose nicht aus und macht sich seine eigenen Gedanken, und daraus kommt das goldene Kalb. Natürlich wollen sie den Gott, der sie aus Ägypten geführt hat, aber in der Gestalt, wie Gott ihnen passt. Und das ist das goldene Kalb, die Anbetung des Erfolges und des Sexes, des Triebes. Und sie machen ein Fest mit einer Orgie anschließend. Und Gott kündigt dem Mose Gericht über dieses Volk an. Und Mose bittet und fleht an. Und er bittet ausdrücklich darum, 2. Mose 32, Vers 12, dass Gott sich das Unheil gereuen lassen soll, das er beschlossen hat. Und dann heißt es, es gereute Gott. Es reute Gott das Unheil. Er tat es nicht. Er vollzog das angedrohte Gericht so nicht. Das Volk zieht durch die Wüste, zieht ins Land. Es ist die Zeit der Richter. Schließlich wollen sie einen König haben, heiße Geschichte. Saul wird der auserwählte Mann Gottes als König über Israel. Dann heißt es in 1. Samuel 15, da bereute Gott, dass er Saul zum König gemacht hat. Gott bereute das. Und er richtet ihn, er entzieht ihm die Berufung und die Gnade, er endet schrecklich. Gott bereut es. Kann Gott, hat er Fehler gemacht? Die Bibel sagt, Gott bereut es. Gehen wir ins 2. Samuel-Buch. Der David hat auch seine als König Israels und jemand, der Gott wirklich vertraute, seine wirklich dunklen Punkte. Nicht nur Ehebruch und Meuchelmord, sondern zum Schluss auch die arrogante Art und Weise. Wir müssen mal zählen, wie viel wir sind. Wir müssen mal zählen, wie viel wir sind. Natürlich vertrauen wir auf Gott, aber es ist auch immer gut zu wissen, wir sind eine große Gemeinde und wir sind viele. Deshalb lässt er zählen. Gott gefällt das nicht. Er droht Gericht an. David darf noch wählen zwischen drei schrecklichen Gerichtsmöglichkeiten. Wählt dann, lass mich nicht in die Hände der Menschen fallen, dass die Pest kommt. 70.000 Menschen sterben in diesem Gericht. Als vor Jerusalem steht, da heißt es wieder, es reute den Herrn. Gebet des David um Erbarmen. Da reute den Herrn das Übel. Der stoppt das Gericht. Gott bereut. Gehen wir weiter zum Propheten Jeremia. Den schickt Gott zur Tempelrede in den Tempel und sagt dann, sage alle Worte, die ich dir aufgetragen habe. Vielleicht hören sie ja, vielleicht hören sie ja. Und es kann mich des Unheils reuen, das ich beschlossen habe, über ihn zu tun. Jeremia geht und predigt. Nichts hören sie, nichts tun sie, und Gott vollzieht das Gericht der Zerstörung Jerusalems und des Tempels, wie er angedroht hat. Aber wollte so gerne bereuen. Er schickte seinen Propheten, auf die Wahrheit zu predigen, auch die des Gerichtes, in der Hoffnung, sie würden umkehren von ihren bösen Wegen und Gott könnte gereuen. Aber sie gaben Gott keine Chance. Also am hammermäßigsten ist das dann noch in Jeremia, Kapitel 18. Da schickt Gott den Jeremia zum Töpfer. Er soll dem Töpfer bei der Arbeit zuschauen. Und er sieht das, wie der das macht und wie das eine nicht gelingt und der das wieder zusammenklumpt zu einem und anderes Gefäß auf der Töpferscheibe formt. Da geschah des Herrn Wort zu mir, sprach Jeremia, schreibt er, Kann ich nicht ebenso mit euch umgehen, ihr vom Haus Israel, wie dieser Töpfer, spricht der Herr? Sieh, wie der Ton in des Töpfers Hand, so seid auch ihr in meiner Hand, Haus Israel. Bald rede ich gegen ein Volk und Königreich, dass ich es ausreiße, einreiße und zerstören will. Wenn sich aber das Volk, gegen das ich geredet habe, von seiner Bosheit bekehrt, so reut mich auch das Unheil, das ich ihm gedachte zu tun. Und bald rede ich über ein Volk und Königreich, das ich es bauen und pflanzen will. Wenn es aber tut, was mir missfällt, dass es meiner Stimme nicht gehorcht, so reut mich auch das Gute, das ich ihm verheißen hatte zu tun. Das ist der Auftrag, den Jeremia dann bestärkt bekommt. Also, was ist das mit der Reue Gottes? Sehen Sie, die Versuchung von uns Menschen ist immer, dass wir aus der Tatsache, der wunderbaren Tatsache, dass Gott sich offenbart und dass er redet, dass das Wort des Herrn geschieht, in Gericht und in Gnade geschieht, dass wir daraus ein System machen. Anstatt Gott anzubeten, ihm zu folgen, ihn zu ehren, konstruieren wir einen Theismus. Theisten, nicht? Das ist ein System. Das werden die nicht mitbekommen haben, oder werden die meisten nicht mitbekommen haben. In den letzten Jahren tobte es von Amerika kommend her, auch in Deutschland, besonders in den frommeren Bereichen, da evangelikalen Bereichen, der große Streit hier in Süddeutschland, von Basel kommen die rauf und so war das, ein Streit über sogenannten offenen Theismus. Ja, Gott weiß nicht alles. Das und die Geschichten von der Reue Gottes spielten da eine Rolle. Also zu sagen, dass alles vorhergesehen ist und dass ein fester Plan ist und dass wir das von Anfang bis Ende durchrechnen können, das stimmt natürlich hinten und vorne nicht. Gott weiß gar nicht alles und wir müssen das ganz offen lassen und so weiter. Die einen haben einen Theismus gemacht, in dem sie alles von Anfang bis Ende prinzipiell durchrechnen können und genau Bescheid wissen, wie der Hase läuft. Und die anderen machen einen Theismus aus dem lebendigen Gott, in dem alles willkürlich ist und Gott weiß gar nichts und er ist im Grunde und so. Der Fehler ist immer. Und er war auch bei Jona. Er macht aus dem Reden und Handeln des lebendigen Gottes seine Gotteslehre, seinen Theismus, sein System voller Prinzipien, die stimmen. Und dazu, wer das macht, der kommt irgendwo und überall in der Bibel ins Stocken, weil er die Widersprüche nicht auflösen kann. Ja, bereut Gott nun seine Berufung oder Begabungen nicht? Aber die Bibel ist voller Tatsachen, dass er es tut. Und zwar das Gericht bereut hat und das Gute bereut hat. Die einen sagen, uns kann nichts passieren. Er hat es ja versprochen. In Jerusalem haben sie das geglaubt. Natürlich wird Gott seinen Tempel nicht zerstören. Er hat doch alle Verheißungen gegeben, dass er hier wohnt. Und natürlich hat er es zerstört. Und Jeremia war der einzige der Propheten, der gegen hunderte von anderen Heilspropheten stehen musste und sagen, und Gott wird Gericht halten. Ihr werdet erschrecken. Und es passiert. Gott möchte bereuen das Unheil, das er tun will. Aber Leute, in ihrer theologischen Prinzipienreiterei leben ihren Stiefel und geben Gott keine Chance. Hier ist umgekehrt. In Ninive ist umgekehrt. Die, die überhaupt keine Voraussetzungen hatten, von sich selber aus, von ihrer Vorgeschichte aus. Ich möchte auch sagen, so einen armseligen Prediger hatten die auch noch, der eine solche dürftige Botschaft hatte und das Wunder des Heiligen Geistes auch damals ist, Erweckung, Echte Erweckung. Echte Erweckung erkennt man immer daran, nicht dass Halligalli ist und alle die Augen verdrehen und hüpfen und so, sondern dass sie in Sack und Asche Buße tun, weil sie erschrecken vor dem heiligen Gott über ihren bösen Wegen. Gott ist ein heiliger Gott und das Böse passt nicht zu ihm. Sie haben ja gar nicht das Evangelium gehört. Deshalb kann der König ja gar nichts anderes sagen, als vielleicht ist bereut Gott und tut das Böse nicht. Er hat ja gar keine Gewissheit, aber er tut's trotzdem. Was das Gericht angeht, haben wir überhaupt keinen Mangel an Klarheit. Bergpredigt, letztes Kapitel. Jesus fleht die Menschen an, geht ein durch die enge Pforte. Die Pforte ist breit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, sagt er. Und viele gehen darauf. Der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Wenige sind's, die ihn finden. Dem muss nichts hinzugefügt werden. Jesus ist überall eindeutig in der Ankündigung auch des Gerichtes, aber er sagt nicht, da müsst ihr jetzt wählen, Vogel frisst oder stirbt. Er fleht an, weil er selber allein der Retter ist. Gekommen ist, um alle Sünde zu tragen. Geht ein, ich bin die Tür, sagt er. Ich bin die Tür, ich bin das Leben, die Rettung. Er ist die Auferstehung. Geht ein durch die enge Pforte. Er fleht die Menschen an, verschweigt nicht, dass es um alles geht. Der breite Weg und die breite Straße führen in die Verdammnis. Das ist das Erste. Der Prophet ist sauer auf Gott. Und obwohl wir wahrscheinlich überhaupt nicht das Problem des Jona haben, wir finden das oft da schräg, dass der so blöd ist und sich nicht mitfreuen kann über die Retterliebe Gottes und das Wunder, dass diese Verkündigung eine solche tolle Wunsch hat. Das ist schon ein schräger Vogel. Da kann man nur, wir gucken ja auch voller Verachtung. Und ich wette, da ist keiner im Raum, der sagt, ich geht, der Jona, so ein komischer Typ. Gut, dass ich so nicht bin. Selbstverständlich hätten wir uns alle gefreut, dass Ninive Buße getan hätte. Und niemand hätte mit Gott gehadert, dass er nicht um der Reputation des Propheten, da müsse, siehste, Gott sagt das und er tut das auch. Da ist doch klar, das ist doch ein Grundprinzip in der Pädagogik. Kinder lernen doch nur, wenn die Eltern auch tun, was sie sagen. Aber wenn sie etwas andrauen, was sowieso nicht passiert, das machst du dreimal, dann funktioniert das nicht mehr. So denkt der Jona, aber da sagen wir, Mensch, das ist doch so miese und kleinkariert. Wir sind natürlich nicht wie Jona. Halleluja, ne? Wir sind ja alle besser. Deshalb reden wir jetzt das Zweite, das erstaunlich in diesem Kapitel ist, Gott spielt mit seinem Boten. Er spielt, das hat Martin Luther gesagt, er hat nämlich ein Büchlein, eine Reden gehalten an die Gemeinde, das Jona-Buch ausgelegt. Und in dieser Auslegung Luthers vom Jona-Buch, das sagt er, das sei ja nun unerhört. Was der Jona sich da leistet an Abwegigkeiten, das übertrifft ja nur alles, was man sich vorstellen kann. Aber Gott redet tatsächlich mit ihm. Ich meine, erstaunlich ist, der Typ betet auch noch. Er ist stocksauer und sagt jetzt aber Schluss mit Gott. Nein, das ist nicht, sondern, und er betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das habe ich ja schon immer gesagt. Habe ich schon damals gesagt. Ich habe schon recht gehabt, damals, als ich abgehauen bin nach Mallorca, also nach Spanien, nach Tarsus. Ich wusste ja schon gleich, du drohst das an und du machst ja doch nicht, du bist so nett und so lieb und so, das geht nicht. Und dann sagt er also, die Tour, die du mir zumutest, das macht einen ja lebensmüde. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Nun, Gericht Gottes wäre, dass Gott ihn straft mit Schweigen. Aber der Herr sprach, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Gott redet mit ihm. Gott redet auch mit diesem schrägen Vogel. Ist ja kurios, er betet weiter, er denkt, er könnte wirklich Gott so behandeln und so mit ihm reden. Das ist ja auch eine Ermutigung.
dass Gott das zulässt und ihm nicht einfach brüst zurückstößt und sagt, mit solchen Typen rede ich kein Wort mehr. Wer so bescheuert, wer meine Liebe so missachtet und der so egoistisch nur um sein eigenes Ansehen und wie er dasteht vor den anderen, besorgt ist, mit dem rede ich kein Wort mehr, hätte Gott ja viel Grund zu schweigen. Tut er nicht? Er redet ihn an, er stellt ihm Fragen, sehr pädagogisch, er stellt ihm Fragen, meinst du, dass du, kommt zweimal diese Frage im Text vor, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und dann gar keine Antwort. Zunächst mal, Jona geht zur Stadt raus und er kümmert sich um sich selber. Er ist mit dem, was Gott tut, da nicht zufrieden. Antwort, er kümmert sich um sich selber. Und außerhalb der Stadt baut er sich erstmal so ein Wochenend-Dacha. Ne? Er baut sich eine Hütte, darunter setzt er sich in den Schatten, bis er sehe, was der Stadt widerfährt. Also er geht in die Zuschauerposition und sagt, ich habe ja meinen Teil jetzt getan, ne? Habe die Wahrheit gesagt. Also ob das richtig ist, was Gott tut, finde ich ein bisschen fragwürdig. Und der Rest ist, er habe nichts mehr mit zu tun, er ist der Zuschauer und guckt, wie die Geschichte so weitergeht. Und er sitzt da und das einzige Problem, das er hat, dass er keinen Sonnenstich kriegt als Zuschauer. Ne? Und da baut er sich eine Hütte und einen Schatten. Und jetzt spielt Gott mit ihm. Denn das ist ja, also die Geschichte ist doch witzig. Gott, der Herr, aber ließ einen Rizinus wachsen. Staude heißt es bei Luther 84 noch. Das ist eine Pflanze, haben sich die Schriftausleger immer gestritten. Ja, was war das denn für eine? Jetzt in der neuen Lutherbibel 17 heißt es da Rizinusstaude. Ich will sie nicht mit Biologie. Das, was ich dazu sagen könnte, habe ich alles nur gegoogelt bei Wikipedia. Können Sie alles selber machen. Okay, gut, so eine Staude, da Schatten, große Blätter, alles ganz wunderbar. Gott ließ einen Rizinus wachsen. Der wuchs über Jona, dass er Schatten gab seinem Haus und was für eine übertriebene Rede. Und ihn errettete von seinem Übel. Die Errettung aus dem Übel schrumpft für Jona zusammen, dass ich keinen Sonnenbrand kriege. Oder gibt Hautkrebs, Sonne gibt Hautkrebs. Und einen Sonnenstich. Ja, was für ein Übel. Das ist übel. Und das, darauf braucht er, plötzlich wird der Horizont wird für ihn Narren. Auch für die frommen Narren ganz eng. Plötzlich geht's nur noch die Vermeidung ihrer eigenen Kopfschmerzen. Und da freute er sich sehr über den Rizinus. Was hat er sich gefreut über diesen Rizinus? Ich muss bei Rizinus natürlich immer so an das denken, wohin sie dann auch schnell müssten. Weniger, dass so ein Rizinus so wohltuend ist und einem vor einem Sonnenstich bewahrt. Na, geht. Aber er freut sich riesig. Er hat den ja auch nur als Schattendach benutzt und die Früchte genossen. Und dann ist aber nicht zu Ende. Gott spielt. Als aber die Sonne aufgegangen war, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen. Der stach den Rizinus, pieks, dass er verdorrte. Man mag sich das angucken. Gott spielt weiter. Als aber die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Das hat er früher schon gesagt, als ich über Gott geärgert habe, möchte lieber tot sein als leben. So fertig, so müde, das ist sein Problem. Und der Herr sprach, meinst du, dass du mit Recht zürnst um des Rizinus willen? Natürlich, sagt der Jona. Und er sprach, mit Recht zürne ich bis an den Tod. Ja, da kann sich der Zorn Gottes mal eine Scheibe von abschneiden. Was so ein richtiger zorniger Prophet ist, der ist zornig bis zum Tode. Und auch wenn Gott ihn mahnt und Theater für Gott ihn veranstaltet, damit er was begreift. Und mit Recht zürne ich. die Verwechslung zwischen Zorn Gottes und dem Zorn der Menschen, die den anderen Pest und Verderben und Verdammnis auf den Hals wünschen, weil sie ihr eigenes zorniges Mütchen, ihre Selbstverletzung, ihre Arroganz, ihren Stolz, ihren Rechthabergeist verletzt sehen. Muss man sehr deutlich unterscheiden. Natürlich gibt es die Gefahr, dass Menschen das Gericht und den Zorn Gottes, von denen die Bibel in aller Klarheit redet, dass sie ihn verkünden, aber verwechseln mit ihrem eigenen Zorn, ihrer eigenen Rechtfertigung. Das hat nichts miteinander zu tun. Das ist total gegeneinander, wie man hier sieht. Meinst du, sagt Gott, meinst du, dass du zu Recht zürnst um des Rizinus willen? Mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach, dich jammert des Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast, hast ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Um mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts und links ist. Und dazu auch viele Tiere. Fragezeichen. Das ist der letzte Satz des Propheten Jona. Das ist, diese Frage ist der letzte Satz. Jona ist ein Zuschauer. Ihn kümmert nicht das Elend dieser Stadt. Und deshalb kann er sich auch, deshalb kann er sich auch nicht freuen über der Buße der Menschen, sondern er kümmert sich um sein, wie stehe ich da? Wie stehe ich da? Jetzt sehe ich da, also siehst du, du hast Gericht angedroht nach 40 Tagen. Und wo ist es jetzt nach 40 Tagen? Hallo, steht hier Ninive. Schön wie eh und je. Siehst du, der tut nichts. Das kratzt ihn in seiner Ehre. Die Retterliebe Gottes ist nicht halb so groß in ihm wie das Ego, das religiöse Ego. Ich habe Recht mit meinem Gotteskonzept. Gott muss so funktionieren, wie ich es weiß. Ich kenne den ganzen Plan. Ich habe Gott in die Karten geschaut. Hast du nicht? Hast du nicht? Gott handelt souverän und frei. Nur eins lässt er nicht zu. Als er Mensch wird in Jesus, dass wir wie die Zuschauer da sitzen und beim Untergang der Welt oder bei ihrer Rettung teilnahmslos zuschauen. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel Begeisterung bei Ihnen in Ihrem Herzen für Großstadtevangelisation ist. Wie viele Einwohner hat Karlsruhe? 350.000. Doppelt so groß wie Ninive. Hat sich je das Elend von Karlsruhe geplagt und gesagt, wir müssen eine Großstadtevangelisation machen? Ich treffe lauter Christen, die sagen, das bringt's ja nicht. Ist doch viel zu teuer. Das haben wir oft gemacht und sowas ist ja, das bringt es wirklich nicht. Wir machen das in der Stille für uns und wir beten dafür und so gut, aber wir machen es nicht. Wir bleiben Zuschauer, wir sehen zu, wie die Dinge laufen. Wenn es gut läuft, sehen wir zu und es berührt uns nicht besonders. Und wenn es schlecht läuft, sehen wir zu und sagen, das habt ihr selbst verschuldet. Jesus aber sieht die Menge, die Masse und es heißt in Matthäus 9, es jammerte ihn, das heißt, es zerriss ihm die Gedärme, so heißt es da wirklich. Das Wort im Griechischen, er hatte Schmerzen in den Gedärmen, er litt innerlich, körperlich an dem Elend der Verlorenheit. Er weint über Jerusalem und er sagt, die Ernte ist reif. Ja, es ist reif zur Ernte, aber wenige Arbeiter. Bittet den Herrn der Ernte, dass er in die Arbeiter in die Ernte sendet. Da sendet er seine Jünger, und am Ende, als er auferstanden, sendet er seine Jünger, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Dass sie sich eintauchen lassen in den dreieinigen Gott, bekehren und getauft werden. Lehret sie, halten alles, was ich euch geboten habe. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er will keine Zuschauer. Er will Boten, die nach Ninive gehen, die etwas teilhaben an dem Leiden Gottes an dieser großen Stadt, heißt es da, 120.000 war damals eine Riesenstadt. Und dann heißt es hier, die nicht wissen, was rechts und links ist. Also da geht es nicht, wie fährt man Auto, Englisch oder kontinentaleuropäisch. Es geht darum, die sind total orientierungslos. Sie haben ja auch nur sich selbst und das, was sie im Kopf haben. Sie haben ja nicht den Draufblick von Gott. Du guckst, du entrüstest dich, was die für Böses tun. Die wissen nicht, wo rechts und links ist. Eine Zeit, in der der Mensch denkt, er selber wäre die letzte Instanz und alles müsste, was er dächte und was er fühlte, wäre überhaupt das Einzige und danach müsste man sich richten. Wer keinen Draufblick hat, der nicht weiß, was Anfang und Ziel ist, der weiß nicht, wo rechts und links ist. Der weiß nicht, was gut und böse ist. Und das ist, Gott sieht das und es rührt zutiefst sein Herz. Und Jesus jammert es, sodass er ans Kreuz geht und stirbt für unsere Sünden und sendet seine Jünger. Er will keine Zuschauer. Er will Mitarbeiter. Mitarbeiter. Nun fragt man, wie geht die Jona-Geschichte aus? Wir wissen es nicht. Also dieser Schlusssatz da, dass Gott sagt, das sind 120.000 Einwohner, mehr als das, und die wissen nicht, was rechts und links ist, also keine Orientierung, und dazu auch viele Tiere. Gott zählt all die Hunde damit. Fragt man sich, warum sind Gott die Tiere da so wichtig? Natürlich, die ganze Schöpfung ist ihm wichtig. Er sagt, schaut das doch an. Und rührt das nicht euer Herz an? Gottes Herz ist. Wie geht die Geschichte weiter? Nun, sie geht gar nicht weiter. Das Alte Testament kann man nur verstehen, wenn man die Offenbarungen in Jesus und das Neue Testament liest. Jesus hat den Propheten so prominent gemacht wie keinen anderen Propheten. Keiner der anderen Propheten wird so prominent namentlich von Jesus genannt wie der Prophet Jona. Das lesen wir in Matthäus 12 zum Beispiel. Kommen Leute, sagen, wollen ein Zeichen, ein Beweis, wer du bist, dass du Messias bist und Gott, wirklich von Gott. Und da sagt er dieser ehebrecherischen Art, wird kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen Jona. Außer dem Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Das heißt, dass die Jona-Geschichte, die wir heute nicht angesehen haben, gebraucht Jesus als ein Bild für das, was ihm in Kreuzigung und Auferstehung passiert. Das ist es. In Jesus, seiner Kreuzigung und der Bestätigung der Kreuzigung durch die Auferstehung. Ist das ein Zeichen, das uns sagt, wo wir mit Gott dran sind? Nur darin, wo wir mit Jesus sind und wo wir mit Gott dran sind. Und dann fährt er fort. Vers 41, Vers Matthäus 12, die Leute von Ninive werden auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Und das ist wahr bis heute. Siehe, hier ist mehr als Jona. Das ist das Dritte und das Letzte. Also wir hatten gesagt, erstens, der Prophet ist sauer auf Gott. Zweitens, Gott spielt mit seinen Boten. Und drittens, Augen auf, Herr, hier ist mehr als Jona. Was ist mehr? Einige Ausleger weisen darauf hin, dass Jesus Wunder getan hat als Messiaszeichen. Bei Jona in seiner Predigt in Nineveh, nur Gerichtspredigt, kein einziges Wunder. Hätte ja auch dazu gepasst, als Bestätigung. Nix. Aber das nimmt Jesus nicht als Vergleich, sondern er sagt, das Jona-Zeichen ist, dass in Jesus Gott selbst kommt, Mensch wird und ans Kreuz geht, das tut, was kein Mensch tun kann, Stellvertretung üben für uns, sich unser Leben, unsere Sünde anzieht. Er ist für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes werden. Wir hineingezogen werden, mit Christus gekreuzigt und mit ihm auferstehen und in Christus und Christus in uns lebt. Hier ist mehr als Jona. Und deshalb sind wir heute nicht mehr darauf angewiesen zu sagen, eigentlich hätte ich es verdient, die Strafe, aber vielleicht bereut Gott ja. Nein, kein vielleicht, sondern 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von allem Unrecht. Weil Gott selbst in Jesus am Kreuz stellvertretend das Gericht getragen hat, ist aller Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes Genüge getan. Und jeder, der das annimmt, und nur jeder, der das annimmt, ist gerecht vor Gott. Es ist eine Sache der Gerechtigkeit und Treue Gottes. Und nicht des Vielleicht. Bis heute verbinden ganz viele Leute mit Gnade, man weiß ja nie, diese launenhafte Art. Vielleicht, nein, in der Bibel ist die Gnade Gottes mit dem Recht verbunden. Manche stören sich an dieser juristischen Tonart. Es ist nicht die einzige. Gerechtigkeit Gottes ist auch die Bündnistreue, ist die rettende Liebe. Er hält die Gemeinschaft selbst mit dem verlorenen und gottlosen Volk. Er will, dass es umkehrt. Er fleht es an, er tut alles bis zum Kreuz, an dem der Messias stirbt. Aber als das vollzogen ist, geht's nicht mehr um Launen und vielleicht nicht. Heute heißt es nicht, vielleicht reut Gott, sondern wer zum Kreuz kommt. Für den ist es, der erfährt die Treue und die Gerechtigkeit Gottes, dass er Vergebung der Sünden und damit Gewissheit der Rettung und des Heils bekommt. Kein vielleicht. Die Lösung nach der Frage, kann Gott bereuen, ist allein im Kreuz von Jesus. Ja, Gott hält auch innerhalb der Geschichte Gerichte über Völker, über Einzelne. Und wann und wie und wo das im Einzelnen ist, weiß ich nicht und verstehen wir nicht. Aber das eigentliche und endgültige Gericht, das Gott halten wird, entscheidet sich am Kreuz des Jesus Christus. Jetzt! Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben durchgebrochen, sagt Jesus Johannes 5,24. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht. Gott sei Dank, hier ist mehr als Jona. Hier ist mehr als Jona. Und deshalb erlaubt sich die Heilige Schrift, das Wort Gottes, den Propheten Jona enden zu lassen mit dieser Hinweis, das sind doch so viele Menschen, die nicht wissen, was rechts und links ist und so viele Tiere. Ende offen, weil es will, dass wir diese Geschichte unter dem Kreuz von Jesus zu Ende lernen. Und aus unserer Torheit, Gott in eine Kiste zu packen, aus dem lebendigen Gott einen Theismus zu machen, so oder so, open oder geschlossen. Wir wissen nie, wie Gott ausrechenbar ist. In keiner Weise. Er ist der lebendige Gott, aber er ist treu. Und der Orientierungspunkt ist im Kreuz. Dann nehmen wir das Wort von Jesus ernst. Der Ruf geht ein durch die enge Pforte. Der Weg ist breit, die Straße, die zur Verdammnis führt. Geht ein durch die enge Pforte. Am Kreuz ist die Gnade für jeden. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Am Kreuz ist die Wahrheit Gottes zu sehen. Hier ist mehr als Jona. Das gilt es, dass wir das für uns selbst begreifen. Und es gilt, dass wir hoffentlich nicht Zuschauer wie Jona bleiben, die sich ihre Hütte bauen und sagen, Hauptsache ich habe genug Schatten und kriege keinen Sonnenstich. Sondern die leiden darunter, dass die großen Städte, in denen wir leben und auch die Dörfer gehören heute zu den Städten, mit Tausenden, Abertausenden vor die Hunde gehen in Ewigkeit, wenn wir ihnen das Evangelium von Jesus verschweigen. Erbarme dich, Herr, über uns und gib uns die Gnade neu, dass wir dich in deiner Wahrheit und Herrlichkeit erkennen und nicht aus dir ein Gedankensystem machen, an dem wir uns berauschen. Gebrauche und sende uns neu als deine Boten. Gib auch in unserem Land Raum zur Umkehr, dass Menschen begreifen, du bist ein heiliger Gott. Und dass sie begreifen, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, was der Mensch sät, wird er ernten. Und dass sie dich sehen in deiner Schönheit, Herrlichkeit und Liebe am Kreuz. Deine Allmacht, die rettet jeden, der kommt. Wir preisen dich darüber. Lass uns miteinander jetzt das Gebet des Herrn beten und dazu aufstehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.